Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Mit Viktoria Eglau herzlich willkommen. Vor 80 Jahren wurde der evangelische Pfarrer und Theologe Dietrich Bonhoeffer ermordet. Am 9. April 1945 im bayerischen Konzentrationslager Flossenbürg. Bonhoeffer stand in Opposition zum Nationalsozialismus. Er hatte sich in der bekennenden Kirche und dann im Widerstand engagiert. Dietrich Bonhoeffer wird bis heute verehrt und als Vorbild betrachtet. Besonders dort, wo sich Christinnen und Christen gegen Unrechtsregime zur Wehr setzen. Aber er wird auch instrumentalisiert, wie sich in jüngster Zeit in den USA gezeigt hat, von der religiösen und politischen Rechten. Zu dieser Vereinnahmung von Dietrich Bonhoeffer und seinem Erbe sagt etwa der Theologe und Journalist Arndt Henze.
Bonhoeffer war ein unglaublich sperriger Theologe und er hat ja auch ständig sozusagen auch seine eigenen Gedanken neu hinterfragt und revidiert. Sein Verhältnis zum Pazifismus hat sich zwischen 1934 und dann 1938, 39 deutlich verändert. Also dieser Gedanke, nur wer sich ändert, bleibt sich treu, der gilt eigentlich in ganz besonderer Weise für Dietrich Bonhoeffer. Und jeder Versuch, Bonhoeffer in irgendeiner Weise habhaft zu werden, zu sagen, das ist er, ist per se, glaube ich, falsch. Und ich glaube, wir müssten viel stärker, wenn wir uns auch diesen rechten Vereinnahmungen widersetzen wollen, müssen wir uns wieder viel intensiver auch mit diesem sperrigen, ganz stark in der Realität verwurzelten Bonhoeffer beschäftigen.
So der Theologe Arndt Henze. Mit der Realität der letzten Tage im Leben von Dietrich Bonhoeffer beschäftigen wir uns gleich. Ich spreche mit dem Autor und Pfarrer John McCabe. Der hat ein Buch geschrieben über die einwöchige Fahrt des inhaftierten Widerstandskämpfers in das KZ Flossenbürg. Am Palmsonntag gedenken Christinnen und Christen, etwa mit Prozessionen, des Einzugs Jesu in Jerusalem. Es wird also an einen Weg erinnert. Und so wie wir in diesem Podcast über Dietrich Bonhoeffers letzten Weg berichten, geht es auch in den anderen Beiträgen um Wege. Um die Bedeutung des Unterwegsseins in den großen monotheistischen Religionen, um Wege als spirituelle Metaphern und um einen Pilgerweg in Nordirland. Ich freue mich, dass Sie uns begleiten. Mehrere Widerstandskämpfer wurden in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs vom nationalsozialistischen Regime hingerichtet. Unter ihnen der Pfarrer und Theologe Dietrich Bonhoeffer. Über Bonhoeffer ist viel geschrieben worden, Biografien und Werke zu seiner Theologie. In diesen Tagen erscheint ein neues Buch, es heißt Acht Tage im April. Und es handelt von der letzten Woche im Leben Dietrich Bonhoeffers, in der er vom Konzentrationslager Buchenwald in Thüringen ins bayerische KZ Flossenbürg gebracht wurde, in einem Polizeiauto gemeinsam mit anderen Gefangenen. Der britische Autor heißt John McCabe. Er ist Pfarrer der Anglikanischen Kirche und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Von-Hügel-Institut der Universität Cambridge. Vor wenigen Tagen war er zu Besuch in Berlin und ich habe mich erstmal bei ihm bedankt, dass er ins Studio gekommen ist.
Ja, gerne.
Um diese Fahrt durch Deutschland in den Wirren der letzten Kriegstage 1945 zu rekonstruieren, einer Gruppe von Gefangenen, zu der Dietrich Bonhoeffer gehörte, was hatten Sie da für Quellen zur Verfügung?
Ja, es waren eigentlich keine Quellen. Also müsste ich dann wirklich versuchen, Familien zu kontakten, so Verwandte und so weiter. Und in allen Bereichen so graben und suchen und in Archiven neue Quellen herauszufinden. Ich war auch in den BBC-Archiven.
Das war ja eine sehr bunt zusammengewürfelte Gruppe von Gefangenen, kann man schon sagen, in der Dietrich Bonhoeffer unterwegs war. Das waren unter anderem deutsche Militärs und ehemalige Diplomaten. Das waren britische Agenten, dabei auch ein ehemaliger SS-Arzt dabei. Diese Menschen porträtieren Sie ausführlich in Ihrem Buch. Hat sich denn zwischen Dietrich Bonhoeffer und einigen dieser Wegbegleiter auch so etwas wie eine Beziehung entwickelt in diesen Tagen?
Also ich gehe davon aus, dass das der Fall war. Hermann Pünder hat eine gute Beziehung geknüpft. Aber auch der britische Agent Hugh Falconer hatte wirklich ein Verständnis zu Dietrich Bonhoeffer, was wirklich bewegend ist.
Und wer war Hermann Pünder?
Ja, der war treuer Deutscher und ehemaliger Staatssekretär, der mit der Ankunft des neuen Regimes in die Rente geschoben wurde. und danach mit dem Ausbruch des Krieges sich freiwillig angeboten hat fürs Militär.
Der Glaube war es, glaube ich, der diese beiden Männer verbunden hat.
Ja, Hermann Pünder war ein gläubiger Christ, er war katholisch.
Also man muss davon ausgehen, dass Dietrich Bonhoeffer mit diesen beiden Männern, einem Deutschen und einem Briten, viele Gespräche geführt hat in diesen Tagen voller Ungewissheit.
Ja, und ich habe das Gefühl, dass die Gespräche, die es zwischen Gefangenen gab, dass es doch einigermaßen so beschränkt war, dass man so misstrauisch bleiben musste. Aber auf der anderen Seite kann man es nicht verhindern, dass zwischen einigen Leuten dass diese Funke gab.
Diese Nahaufnahme der letzten 8 Tage im Leben Bonhoeffers hilft uns, die um mehr über seine Persönlichkeit zu erfahren und über seinen Glauben zu erfahren.
Ja, ich denke doch. Man sieht, wie ökumenisch er vorgegangen ist und man beobachtet ein bisschen mehr, wie er mit Menschen umgeht und wie viel Zeit er sich nimmt für Leute, zum Beispiel wie Kokorin.
Wo haben Sie das zum Beispiel gefunden, diese Information über das Verhältnis zwischen Bonhoeffer und dem russischen Mitgefangenen Kokorin?
Wenn man wirklich vertieft studiert, da kommt ein Licht an und dann weiß man, dass es so war. Ich glaube wohl, dass wenn man sich mit Kleinigkeiten beschäftigt, dann kommt irgendwie ein besseres Bild zusammen.
Welche Momente und Ereignisse auf diesem letzten Weg Dietrich Bonhoeffers haben Sie persönlich besonders beeindruckt oder bewegt?
Ich würde sagen, dass diese ziemlich alte Dame auf dem Wege, irgendwie war die Grüne Minne vor ihrer Tür.
Und in der Grünen Minne, das heißt, das war das Fahrzeug, das die Gruppe, in der sich Dietrich Bonhoeffer befand, in den Süden Deutschlands gebracht hat.
Ja, das ist es so. Und dann lädt sie die ganze Gruppe ein und sie merkt, wie schlecht die alle aussehen, untergenährt einige und erschöpft. Sie hat Mitleid zu denen.
Und die Gefangenen durften tatsächlich das Haus dieser Dame betreten?
Das dürften sie. Aber dann wollten die SS-Wache auch so 2 Wachleute mit rein. Und dann sagte ich so, sie dürfen nicht rein, raus aus meinem Haus.
Also dann der SS-Mann musste draußen bleiben.
Ja, die müssen alle draußen warten. Es ist so ein Sieg für die Menschlichkeit und für alles, was im Leben gut ist, dass doch die Leute etwas zu essen bekommen haben.
Eine Begebenheit, die mich besonders bewegt hat, als ich ihr Buch gelesen habe, war der Gottesdienst, den Dietrich Bonhoeffer am vorletzten Tag seines Lebens gefeiert hat.
Ja, das hat mich auch berührt, das ein bisschen so vertieft zu studieren. Und es ist merkwürdig, dass er den Schott verwendet hat, sowohl wie die Losungen.
Die Herrnhuter-Losungen.
Die Herrnhuter-Losungen, die er in der Hand immer bei sich hatte. Und das Evangelium Johannes, Kapitel 20, dass es in beiden erwähnt ist. Wenn man über diese Bibelpassage nachdenkt, dass Jesus die Jüngern erscheint, er erscheint durch verschlossene Türen. Und für mich gibt es dann eine Verbindung, dass Dietrich so 2-mal vor Augen hat, diese Bibeltexte. Und dann hält er diesen Gottesdienst mit verschlossenen Türen. Und die müssen nicht so viel Krach machen, die müssen leise sprechen, mit leisen Stimmen, weil die Wache vor der Tür ist.
Genau, man muss vielleicht noch dazu sagen, das Ganze fand statt in einem Schulgebäude in der Ortschaft Schönberg, in dem Raum, in dem Dietrich Bonhoeffer untergebracht war mit seiner Gruppe. Ja. An einem Morgen, an dem es nichts zu essen gab, hat er dort um 10 Uhr, wie Sie schreiben, diesen Gottesdienst gehalten für die Mitgefangenen.
Ja, und das war der Anfang dieses Projektes, weil im Jahr 2017 habe ich das Glück gehabt, dass ich in Schönberg war und dass dieser Raum, obwohl jetzt ein Privathaus, dass ich da in dem Raum gestanden habe. Und dann fing es so allmählich an, dass es sich entwickelt hat, dass ich doch ein Buch schreiben könnte.
Von Schönberg aus wurde dann Dietrich Bonhoeffer erstmal von der Gruppe getrennt und dann wurde er in das Konzentrationslager Flossenbürg gebracht, wo er noch am selben Abend vor ein Standgericht gestellt wurde und das am nächsten Tag hingerichtet wurde.
Ja, und die Einsamkeit und die Brutalität und also das Gewicht des Systems, das trotz allen Umständen sich zusammengebracht hat, um ihn zu ermorden.
Und das Ganze noch so kurz, bevor das System, das Regime dann selber untergegangen ist.
Ja.
Es wird momentan viel erinnert an Dietrich Bonhoeffer und sein Vermächtnis 80 Jahre nach seinem Tod. Aber es wird auch über eine Vereinnahmung des Widerstandskämpfers diskutiert. Konkret durch die politische Rechte in den USA. Der geht es allerdings um einen ganz anderen Widerstand. Einen Widerstand gegen alles Progressive, gegen linke Politik und gegen sogenannte Wokeness. Was halten Sie von dieser Vereinnahmung Dietrich Bonhoeffers?
Also ich bin ein bisschen traurig drüber, über diese Vereinnahmung, und ich wundere mich, dass es passieren könnte. Also ich halte mich ein bisschen so ab von dieser Denkweise, in dem Sinne, dass was ich wirklich versucht habe zu tun, ist realistisch rüberzubringen und nachzufragen. Also zum Beispiel, ich habe sehr viele Originalquellen neu entdeckt. Also ich habe wirklich versucht, auf eine gute, transparente Weise zu arbeiten.
Mit dem Autor John McCabe habe ich über sein Buch »Acht Tage im April« gesprochen. Es erscheint in diesen Tagen im Gütersloher Verlagshaus, hat 464 Seiten und kostet 36 Euro. Moses, Jesus, Mohammed, drei religiöse Schlüsselfiguren aus dem Judentum, dem Christentum und dem Islam. Sie verbindet, dass sie als Empfänger göttlicher Offenbarung gesehen werden. Aber nicht nur das. Sowohl Moses als auch Jesus und Mohammed werden oft in Bewegung geschildert. Das Unterwegssein, die Mobilität, spielt in allen drei großen monotheistischen Religionen eine große Rolle. Und das nicht nur bei Prozessionen und Pilgerfahrten. Gerd Brendel hat sich auf den Weg zur Geschichte eines alten Motivs gemacht. Ausgangspunkt Berlin.
Im Berliner Straßenbild wirbt gerade ein buntes Plakat für eine Ausstellung im Haus der Kulturen der Welt. Musafiri steht da in lateinischen Buchstaben und in Arabisch von Reisenden und Gästen.
Das Reisen von Menschen, von Gütern, von Ideen, von Kulturen, ja. Darum geht's,
erklärt Bonaventure Dikung, Intendant des Hauses der Kulturen der Welt, das Ausstellungsmotto. Eine farbenfrohe Ausstellung, die Reiserouten von Kontinent zu Kontinent nachzeichnet, erzwungene und freiwillige. Oft hatten die Menschen ihre Götter mit im Gepäck und deren Geschichten.
In viele abrahamische Religionen, eigentlich in alle Religionen, gibt es die Idee von einem Reisenden, jemand, der rausgeht, der in eine andere Welt eintaucht.
Und das von Anfang an, mit dem ersten erzwungenen Umzug der biblischen Menschheitsgeschichte, der Vertreibung aus dem Paradies.
Im Alten Testament gibt es einen unter der Oberfläche laufenden Erzählstrang, der eigentlich immer die Aussage hat, dass Mobilität besser ist als Stillstand.
Sebastian Fuhrmann, Neutestamentler und evangelischer Pfarrer in Berlin-Lichtenberg, erinnert an die Unterwegsgeschichten in der jüdischen Tora, die christliche Tradition übernommen hat.
Das richtige Verhältnis zu Gott ist ein Verhältnis in Bewegung. Also Abrahams erster Kontakt, das erste Wort, das Gott von Abraham hört, ist: Mach dich auf den Weg. Dann eben diese große Geschichte vom Auszug aus Ägypten. Also Mobilität ist da immer das Ideal und nicht das Festsitzen.
Ein Ideal, das die Hauptfigur der Evangelien im Neuen Testament vorlebt.
Jesus ist natürlich auch Zeit seines beschriebenen Lebens immer unterwegs gewesen, von Galiläa nach Jerusalem.
Die Füchse haben Gruben und die Vögel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt.
Lukas Evangelium, 9. Kapitel, Vers 58. Auch Jesu Anhänger und Anhängerin können eigentlich nicht sesshaft sein.
Das richtige Verhältnis zu ihm ist Nachfolge. Das ist auch das griechische Wort Apoluteo. Das ist es wirklich hinterherlaufen.
Aber als sich die neue Religion ausbreitet und Staatsreligion des römischen Weltreichs wird, wechselt sie quasi die theologische Laufrichtung hin zum himmlischen Jerusalem, zum erhabenen, im Himmel thronenden Gott. Das ganze Leben wird zum Weg mit dem Ziel am Lebensende. O Welt, ich muss dich lassen, ich fahr dahin mein Straßen ins ewig Vaterland, heißt es in einem bekannten Kirchenlied aus der Reformationszeit. Leben als ziemlich anstrengender Leidensweg, Gott selbst oder sein himmlisches Reich als Ziel und Christus als kundiger Begleiter. So wie es zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus am Ende des Lukas-Evangeliums erleben, als sich ihnen ein geheimnisvoller Fremder anschließt. Für den Neutestamentler Sebastian Fuhrmann die schönste Ostergeschichte.
Erst im Nachgang haben sie erkannt, das war doch Jesus, brannte nicht unser Herz.
Die Geschichte erinnert an einen anderen mysteriösen Weggefährten, von dem 600 Jahre später im Koran erzählt wird. Mose oder arabisch Musa und sein Diener sind auf der Suche nicht etwa nach dem gelobten Land, sondern nach dem Zusammenfluss der zwei Meere. Einem Ort, den islamische Theologen mit der Pforte zum Paradies und mit dem Quell der Unsterblichkeit identifizieren.
Und sie fanden einen unserer Diener, den wir mit unserer Gnade und Weisheit ausgerüstet haben.
Spricht Allah in der 18. Sure. Unterwegs wird Musa Zeuge, wie dieser geheimnisvolle Fremde Al-Khidr statt Wunder Unheil bewirkt. Auf den ersten Blick zumindest. Später erklärt er sein Handeln als Teil eines größeren göttlichen Plans. In der islamischen Tradition wird Al-Khidr zum mysteriösen Reisenden durch die Zeit.
Wenn Sie Leute fragen,
erinnert sich der Islamwissenschaftler und Ethnologe Jürgen Wasim Fremken.
Was ist diese Khidr? Dann sagen sie, wir haben uns mal verirrt in der Wildnis. Und da ist uns dieser grün gewandelte Khidr erschienen und hat uns wieder auf den rechten Weg gewiesen.
Der rechte Weg. Serat al-Mustaqim.
Dieses Bild des Unterwegsseins zeigt sich natürlich in der allerersten Sure des Koran, der Al-Fatiha, der Eröffnenden.
Führe uns den rechten Weg. Den Weg derer, welche sich deiner Gnade erfreuen.
Auf dem Weg sein, unterwegs sein, hat dabei immer eine doppelte Bedeutung.
Wir haben die physische Reise im Raum, genauso wie die innere, die spirituelle Reise. Ein Wandernder zu sein, das finden wir in der mystischen Literatur immer wieder.
Auf dem indischen Subkontinent zum Beispiel finden sich bis heute umherziehende Derwische an den Schreien historischer Sufi-Meister von Karachi bis Neu-Delhi. Im Mittelalter entstand hier ein ganz eigener frommer Gesangsstil, Kavali. In den Texten wird das Unterwegssein immer wieder besungen.
Gute Tage, Musafir, ohne Bari.
Ujad Musafir, wach auf, o Reisender. Es graut schon der Morgen. Wie kannst du schlafen, wenn dich Gott erwartet?
Dichtete Kabir, ein indischer Mystiker, um 1500. Wo Gott mich erwartet? Das kann der Schrein eines Sufi-Heiligen sein oder Mekka oder ein ferner Geliebter oder ich selbst. Letztendlich sind alle Reiseziele, auch die frömmsten, nur Metaphern.
Wohin du dich auch wendest, überall ist Gott zu finden, vor allem im eigenen Herzen.
Wer umherzieht, ist auf Gastgeber angewiesen. In allen drei monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum und Islam, wird deshalb Gastfreundschaft nicht einfach nur geboten, sondern zum Schauplatz einer Begegnung mit Gott selbst. Denn wenn der Reisende zum Gast wird, können Gott oder seine Stellvertreter erscheinen. Im Matthäusevangelium heißt es:
Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen.
Und im Türkischen wird ein Überraschungsbesuch als Tanur Musafiri, als von Gott gesandter Gast, willkommen geheißen. Unterwegs, zu Gott, mit Gott, Gott selbst unterwegs. Aber was bedeutet das für diejenigen, bei denen heute Fremde anklopfen? Bonaventure Dikung vom Berliner Haus der Kulturen der Welt, in dem gerade die Ausstellung Musafiri stattfindet, sieht darin eine Erkenntnis und eine Forderung.
Wir leben miteinander und voneinander. Wenn Menschen flüchten, haben wir auch eine Pflicht, diese Menschen zu empfangen und uns um die zu kümmern.
Eine Antwort, die sich in den heiligen Texten der Tora, der Bibel und des Korans schon längst findet.
Und noch diese Info. Die Ausstellung Musafiri von Reisenden und Gästen, bei der Gerd Brendel Station gemacht hat, ist im Berliner Haus der Kulturen der Welt noch bis zum 16. Juni zu sehen. Wege haben eine große spirituelle Kraft. Es reicht ein Blick aufs Sortiment von motivierenden Postkarten, Kaffeetassen mit aufgedruckter Message, inspirierenden Wandbildern und mehr oder weniger frommen Lebensratgebern. Wege überall, ob es nun Bilder von romantischen Bergpfaden sind oder Segenssprüche für Glück und Beistand auf dem Lebensweg. Aber warum ist das so? Warum ist das Bild vom Weg so attraktiv, gerade in religiösen Kontexten? Danach hat Kirsten Dietrich gefragt.
Wege sind allgegenwärtig, wenn es um Motivation geht, um Rückschau aufs Bisherige und gute Wünsche fürs Kommende. In frommen Kreisen wie da, wo man auf Selbstoptimierung setzt. Unter Hashtags wie Gesundheit als Weg oder Healing Ways. Und über allem steht ein Gedicht, das wie kein anderes den Rückblick auf den Lebensweg mit der Sehnsucht nach Begleitung verbindet. Spuren im Sand.
Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn.
Der Spaziergang ist ein Rückblick auf alle entscheidenden Stationen des Lebenswegs, der zwei Spuren zeigt, die eigenen und die Gottes. Doch dann der Schock.
Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens.
Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am nötigsten brauchte? Mit dieser Frage wendet sich die träumende Person an Gott.
Da antwortete er: Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen. Erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen.
Der Text, auf den am meisten Zuschriften kommen in den letzten Jahrzehnten, ist mit weitem Abstand Spuren im Sand.
Sagt Ralf Tibusek, leitender Redakteur beim Brunnen Verlag, der die deutschen Rechte an Spuren im Sand hält. Die Deutsch-Kanadierin Margaret Fishback-Powers hat den Text 1964 geschrieben.
Sie hat es zu ihrer Hochzeit oder um ihre Hochzeit herum geschrieben, hat es in der Hochzeitszeitung, die man dann so macht, eingefügt und ist eigentlich vergessen.
Und irgendwann, erzählt Tibusek, steht die Dichterin in einer Buchhandlung am Flughafen.
Guckt sich ein paar Bücher an, guckt sich Plakate und Karten, die da standen, an und liest ein Gedicht auf einer Karte und sagt, woher kenne ich das denn bloß? Das ist doch eigentlich mein Gedicht. Wo kommt denn da der Verlag dran? Und fand also einen Namen drunter stehen, den sie gar nicht kannte.
Das kleine Gedicht hatte sich in alle Welt verbreitet, oft unter falschem Namen. Es gab deutsche Gesangbücher, in denen es abgedruckt wurde mit dem Hinweis Autor unbekannt oder in denen es der Klostergemeinschaft in Taizé zugeschrieben wurde. Auch Ralf Tibusek wurde auf Spuren im Sand aufmerksam, als er es kurz hintereinander bei einer Trauung und bei einer Beerdigung hörte. Es passte zu beiden Gelegenheiten.
Als ich den Text das erste Mal so mit einem intellektuellen Touch eines Studierten, der über den Sachen schwebt und steht, gelesen habe und habe gesagt, na ja, es ist ein bisschen einfach. Ich bin eines anderen belehrt worden, dass einfach viele Leute sagen und erleben, dieser Text sagt mir etwas und drücken das auch vielfältig aus. Er ist einfach. Aber er ist verständlich und er ist deutlich hilfreich.
Wenn ich losgehe, weiß ich nicht, was mich erwartet und ich weiß nicht unbedingt, wo ich landen werde. Und diese Offenheit ist besser ertragbar, wenn ich darauf vertrauen kann, dass ich begleitet bin auf diesem Weg, dass es jemand gibt, der da ist, der mit mir geht. Und von daher kann ich mir gut vorstellen, dass dieser Zusammenhang zwischen der Wegmetapher und dem Wunsch nach der Nähe einer höheren Macht so eng zusammenhängt.
Tatjana Schnell erforscht an der Specialist University in Oslo die Psychologie des Lebenssinns. Weg und Sinn hängen eng zusammen, sagt sie, vor allem im Deutschen.
Im Gegensatz zu Meaning, was nicht so viel bedeutet, das hat zu tun mit Meinung, kommt Sinn vom indogermanischen Sent, was eine Wurzel ist für Begriffe um Fahren, Reisen, Gehen. Also da steht der Weg, das Einschlagen einer Fährte, eine Richtung nehmen im Vordergrund. Und wir sehen ganz viele Überlappungen zwischen dem, was Sinnerfahrungen ausmacht und was das Gehen eines Weges ausmacht.
Ja, und es gibt ja auch dieses Bild, Wege entstehen, indem man sie geht,
sagt Elisabeth Petro.
Und bei der Krankheitsverarbeitung oder in meinem eigenen Prozess habe ich mich ja auf absolutes Neuland begeben. Also für mich persönlich jetzt, also Umgang mit existenziell bedeutsamen Krisen. Und insofern hatte ich da noch keine Landkarte, ich hatte noch keine Wege, sondern die sind entstanden, indem ich einen Schritt nach dem nächsten gemacht habe.
Elisabeth Petro musste nach einer schweren Erkrankung ihr ganzes Leben radikal verändern. Sie konnte nicht mehr als Ärztin arbeiten. Im Rückblick spricht sie viel vom Weg. Ganz konkret von den ersten Schritten, die sie wieder alleine gehen konnte, und übertragen vom Genesungsweg.
Es hat einfach eine Bewegung und es ist auch verbunden mit einer Entscheidung, den nächsten Schritt dorthin zu machen und nicht dahin und nicht dahin. Und insofern kann ich das Bild oder der Weg als Metapher, da kann ich schon mitgehen oder das bedeutet mir auch was, ja.
Die Psychologin Tatjana Schnell hat allerdings eine Einschränkung für die universelle Anwendbarkeit dieses Bildes.
Nicht alle Menschen fühlen sich dieser Wegmetapher sofort so nah, sondern es kann auch erlebt werden als etwas, das klingt ja so, als ob der Weg dann schon da ist und so.
Ob man es als bevormundend erlebt, auf einen bestimmten Weg geschickt zu sein, das habe entscheidend mit der eigenen Weltanschauung zu tun.
Das haben wir eben vor allem bei Atheistinnen gesehen, die gesagt haben, nein, nein, meinen Weg gefunden, das klingt mir viel zu religiös. Auch wenn man das natürlich auch nicht religiös deuten kann.
Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand. Meine eigene und die meines Herrn.
Margaret Fishback-Powers allerdings, die Autorin von Spuren im Sand, war sich da ganz sicher. Einen gelungenen Lebensweg konnte sie sich nur in Begleitung eines christlich verstandenen Gottes vorstellen. Ralf Tibusek vom Brunnen Verlag.
Als vor 10, 15 Jahren ein islamischer Verlag darum gebeten hat, das deutsche Gedicht zu nutzen und dann gesagt hat, sie wollten aber als Gottesname Allah dort einbauen, da haben wir nochmal angefragt bei Margaret Fishback-Powers und da hat sie gesagt, das ist nicht meine Intention gewesen. Das wäre schwierig für sie und das hat dann auch der islamische Verlag verstanden.
Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen.
Ein Gedicht, das Millionen bewegt. Die Zahl der verkauften Tassen, Karten, T-Shirts und Bilder von Spuren im Sand hat der Lektor Ralf Tibusek übrigens mal hochgerechnet. Allein in Deutschland hat über die letzten 30 Jahre statistisch jeder und jede mindestens einen Gegenstand mit dem Gedicht gekauft oder geschenkt bekommen. Macht mehr als 80 Millionen. Raubkopien nicht mitgerechnet. Mit einem dreiblättrigen Kleeblatt erklärte der heilige Patrick vor gut 1500 Jahren die Dreieinigkeit Sohn, Vater und Heiliger Geist und christianisierte damit Irland. Der Missionar gilt als irischer Nationalheiliger und ihm zu Ehren ist vor 10 Jahren in Nordirland der Pilgerweg St. Patrick's Way eröffnet worden. Der rund 140 Kilometer lange malerische Fernwanderweg verbindet Armagh und Downpatrick. Das sind die beiden Orte auf der irischen Insel, die am engsten mit dem heiligen Patrick verbunden sein sollen. Unterwegs gibt's jede Menge Sehenswürdigkeiten, die etwas mit St. Patrick zu tun haben. Peter Kaiser ist mitgewandert.
Oh, it's tricky.
It is tricky, but it never used to.
Für viele Pilgerinnen und Pilger beginnt die erste Wanderetappe mit dem ersten Stempel im Pilgerpass in Armagh. Doch das ist leichter gesagt als getan. Stempelkissen und Stempel sind hier an einem Pfosten befestigt. Man muss die erste Passseite irgendwie zwischen Kissen und Stempel klemmen und dann fest zudrücken.
I hold it and you have to put it.
Armagh wurde in der Zeit, als das Christentum im 5. Jahrhundert Irland erreichte, zur ersten kirchlichen Hauptstadt des Landes. Die Stadt selbst soll der heilige Patrick im Jahr 445 gegründet haben. Heute gibt es 2 Kathedralen in Armagh, die römisch-katholische St. Patrick's Cathedral und einen Steinwurf entfernt die anglikanische Bischofskirche St. Patrick's Cathedral. Armagh gilt generell als spirituelles und religiöses Zentrum in Nordirland. Donna Fox führt Pilger durch Armagh.
St. Patrick baute eine hölzerne Kirche hier. Man fand Beweise dafür bei archäologischen Grabungen. Sie fanden auch menschliche Überreste. Manche sagten, sie wären von St. Patricks Schwester.
Those belong to St. Patrick's sister.
Es gibt kaum gesicherte biografische Daten zu St. Patrick. Nach seiner eigenen Niederschrift, der berühmten Confessio, wurde Patricius um das Jahr 400 als Sohn eines römischen Offiziers geboren. Letzterer war auch als Diakon in der Kirchengemeinde in der Provinz Britannica tätig. Im Alter von 16 Jahren wurde Patrick von Sklavenjägern geraubt und nach Irland gebracht, wo er Schafe hüten musste. In einer Vision soll ihm 6 Jahre später ein Engel die Flucht aus der Sklaverei befohlen haben. Im Jahr 432 dann gründete Patrick Klöster, Schulen und Kirchen in Irland, darunter auch die Kirche von Armagh. Bis zu seinem Tod am 17. März des Jahres 461 war er als Missionar tätig. Lewak führt Besucher durch die römisch-katholische Kathedrale in Armagh.
Und hier sehen Sie eines unserer Specials. Das sind Teile eines ausgegrabenen keltischen Kreuzes. Es stand etwa 100 Meter östlich von hier bis zum späten 17. Jahrhundert. Dann fiel es dem Vandalismus zum Opfer. Es ist 1100 Jahre alt und alles um das Kreuz herum zeigt Bibelszenen.
Wenig später geht es durch die alten Wälder bei Armagh und es erstaunt einen nicht, dass Irland zu mehr als 2/3 Filmkulissen für die Serie Games of Thrones lieferte. Bald sind die keltischen Wehrsiedlungen bei Navanford erreicht. Die Rundhäuser hier, sagt die Touristenführerin Rosalind Litter, hatten früher eine andere Funktion als nur Wohnhäuser zu sein.
The building of the temple was about the sun god and the desire to draw the sun god.
Die errichteten Gebäude dienten dem Sonnengott. Gebaut waren die Tempel wie Hügel mit einer Öffnung in der Decke. Durch die Öffnung wurde der Sonnengott ins Gebäude gelassen. Die Menschen betrachteten den Tempel als ein Tor zu einer anderen Welt. Es war für sie ein Weg zur Kontaktaufnahme mit Gott, an den sie glaubten.
That they believed dwelt within this mound from that time onwards.
Jene Kontaktaufnahme mit dem Göttlichen scheint auch Menschen des 21. Jahrhunderts noch möglich. Etwa, wenn man mit den Pilgerführerinnen Martina Purdy und Elaine Kelly, beide ehemalige Nonnen, auf dem alten Coyle River paddelt. Martina sagt:
We are on the River Coyle, which is in Irish means narrow.
Wir sind hier auf dem River Coyle. Auf Irisch heißt er narrow, also eng. Und dieser Fluss mündet in den Strangford Loch, dem Naturhafen an der See. Und Strangford Loch ist der Ort, an dem St. Patrick in Irland von der irischen See ankam. Strangford Loch meint starker Wind, ein Ausdruck von den Wikingern. Und St. Patrick segelte auf dem Coyle River dann, um hier anzukommen.
Und so folgt man per Kanu dem Weg des Nationalheiligen. An alten Häusern geht es vorbei. Unter einer Brücke beginnt Martina dann zu singen. Bis die einstige Zisterzienserabtei Inch Abbey vor einem erscheint, also die Klosterüberreste. Die waren auch Filmsetting für Games of Thrones. Beeindruckend ist die tiefe Stille des Ortes. Bald ist die erste Pilgerherberge erreicht, knapp 23 Kilometer von Armagh entfernt. Die Herbergseltern Elin und Alessio, ein ehemaliger Schweizer Banker, betreiben hier eine 5-Sterne-Unterkunft.
Also wir sind schon ein Gästehaus mit 5 Zimmern. Wir haben Gäste aus Amerika, wir haben Gäste aus Australien, wir haben lokale Gäste. Und natürlich ist dieser Pilgerweg auch von Vorteil, wenn Leute hier bei uns stoppen.
Denn der Pilgerweg?
Er ist 10 Meter vom Haus entfernt. Das ist offiziell auch eine Herberge für Pilger.
Und Eileen fügt an:
St. Patrick hier ist seine Grabe, auch in dieser Region. Und wir haben St. Patrick's Day. Und es ist nicht nur ein Fest bei uns, es ist wirklich unsere Kultur.
Man sieht eine Menge wunderschöner Plätze und man trifft viele interessante Leute. Man trägt seine Spiritualität mit sich. Der Weg ist vielmehr eine innere Reise als nur eine Reise weit ins Ausland. Ich denke, der Weg ist ein innerer Prozess.
Erklärt Dr. Tim Campbell, Leiter des St. Patrick Centers, auf der letzten Wanderetappe in Downpatrick. Im St. Patrick Center führt eine interaktive Ausstellung in das Leben des Nationalheiligen ein. Wer noch Fragen zu ihm hat, hier werden sie beantwortet. Und dann wäre da noch ein letzter Weg, nämlich zum Memorial Stone auf dem Gelände der Down Cathedral. Tief unter dem Stein soll der Heilige liegen, seit mehr als 1500 Jahren.
Also, wenn Sie Pilgerwege lieben, dann ist der St. Patrick's Way vielleicht eine ruhigere Alternative zum Jakobsweg. Sie hörten einen Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Unsere Sendung Religionen, die gibt es jeden Sonntag zwischen 14 und 15 Uhr im Radio. Und wenn Sie noch mehr aus der Welt der Religionen hören wollen, dann empfehle ich Ihnen die Sendung Tag für Tag. Die läuft wochentags von 9.35 Uhr bis 10 Uhr im Deutschlandfunk.